Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach vom Donnerstag, 25. Juli 2024. Am Mikrofon der Stefan Milius und der Dominik Feusi. Ja, es laufen wieder ein paar Sommergeschichten. Das ist die Zeit, wo man ein bisschen tiefere Sachen hineinschauen kann. Und unserem Praktikanten Julian ist aufgefallen, von einem Plan ist er gestolpert im Bundesamt für Sozialversicherungen. Man will nämlich Trinkgelder besteuern. Und das ist zwar noch nicht beschlossen, aber ein Plan. Es soll sich um 1 Milliarde Franken an Trinkgeld handeln, wo im Moment nicht versteuert wird. Und Frau Bohm-Schneider wird natürlich da zugreifen. Interessant sind die Reaktionen. Die Arbeitgeber finden es eine Katastrophe. Sie wissen, dass ihre Mitarbeiter das Geld gerne steuerfrei hätten. Die Gewerkschaft windet sich, oder? Weil sie natürlich genauso links ist wie Frau Bohm-Schneider und darum da ihr nicht in den Rücken fallen. Auf der anderen Seite wissen sie genau, dass ihre Mitglieder wahrscheinlich an dem nicht so Freude haben. Wie siehst du das?
Ja, man fragt sich, wieso die Leute vom Bundesamt für Sozialversicherungen nicht einfach in der Sommerferien sind, wie alle anständigen Schweizerinnen und Schweizer, außer dir und mir. Dann kommt es nicht auf so Ideen. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich logisch. Es geht ja scheinbar laut dem Artikel um etwa 1 Milliard Franken geschätzt pro Jahr, wo an Trinkgelder eben reingekommen sind. Und da würde natürlich das Bundesamt für Sozialversicherung und überhaupt die Schweiz, die offizielle Schweiz, die würde gerne daran partizipieren. Das ist eigentlich fast verwunderlich, dass nicht schon früher auf die Idee gekommen sind. Ich habe jetzt aber gelernt, dass es nicht so gescheit ist, wie ich es mache. Ich gebe grosszügig Trinkgeld, das können die meisten Leute in der Gastronomie in der Schweiz bestätigen, aber ich mache es meistens elektronisch, weil ich immer vergesse, am Bankomat zu gehen und kein Bargeld im Sack habe. Und wenn man natürlich elektronisch als Trinkgeld gibt, dann wandert das Geld in die Buchhaltung. Dann wird das quasi erfasst, macht am Start schon wieder das Leben leichter, um feststellen, wie viel Trinkgeld da umeinander ist. Also in Zukunft werde ich einen 5-Liber einpacken, statt dass ich auch für das Trinkgeld das Kärtchen zücke.
Ich glaube, das ist der beste Trick, um das zu machen. Nur schon darum brauchen wir Bargeld. Ich meine, das ist ein Thema im amerikanischen Wahlkampf, ganz gross, oder? Don't tax the tip, oder? Das ist eine von den Forderungen von Donald Trump. Dort ist es halt noch extremer. In den USA sind die Leute wirklich noch mehr angewiesen auf Trinkgeld. Aber auch bei uns ist es ja so, dass Leute, die in der Gastrobranche arbeiten, einen schönen Teil von ihrem Einkommen kommt von dem Trinkgeld her, oder?
Umso tragischer, wie sehr da der Herr von dieser Gewerkschaft Hotel- und Gastrounion rumeiert in dem Artikel im Nebelspalter. Er sagt, ja, also gut, wenn man das würde versteuern, dann würde der Bruttolohn steigen, aber logischerweise würde dann das zu weniger Nettoeinkommen pro Monat führen. Aber wenn es dann zu einem Unfall oder Krankheitsfall oder Arbeitslosigkeit käme, dann wiederum wäre ja dann das Nettoeinkommen wieder höher, weil man das ja vorher quasi versteuert hat und das Bruttoeinkommen höher ist. Also er redet sich da um Kopf und Kragen, man kommt überhaupt nicht raus, findet der Mann das jetzt gut oder nicht, wie du schon angedeutet hast. Ich finde es ein bisschen schwach von so einem Gewerkschafter. Letztendlich muss der irgendwo wirklich einfach für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer denken. Und ich glaube, wenn er mal in die Beine zockt und die Leute fragen, ich glaube, die Antwort wäre relativ eindeutig auf die Frage, findest du, dass man das Trinkgeld sollte versteuern in Zukunft?
Das glaube ich halt auch. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und auch sicher begleiten. Jetzt müssen wir auf Deutschland. Das ist wieder so eine typische deutsche Geschichte. Der Ullstein Verlag wirft das Buch von J.D. Vance. Das ist der Running Mate von Donald Trump, der Vizepräsidentschaftskandidat, aus seinem Programm. Der J.D. Vance hat ein Buch geschrieben vor 8 Jahren, Hillbilly Elegies. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen, ich habe es aber vor zu lesen jetzt. Und das ist damals schon ein Bestseller gewesen, es ist überall besprochen worden. Der Ullstein Verlag hat eine deutsche Übersetzung aufgesetzt, hat auch ziemlich sicher ziemlich viel Geld verdient. Aber jetzt, wo der Schriftsteller plötzlich ganz grusiger Vizepräsidentschaftskandidat beim Donald Trump ist, jetzt will man nichts mehr damit zu tun haben, wirft das Buch raus. Ich frage mich, ob man auch die verdienten Euro damit vielleicht zurückgibt oder so. Was meinst du?
wäre eigentlich nichts als konsequent. Also die gute Nachricht vorher gerade noch, die Rechte sind bereits für die deutschsprachige Ausgabe sind bereits einem anderen Verlag verkauft worden. Das heisst, es wird das Buch weiterhin auf Deutsch geben und der neue Verlag hat wahrscheinlich das Geschäft seines Lebens gemacht. Weil logischerweise wird das Buch in den nächsten Wochen und Monaten noch viel mehr verkauft. Was mich wirklich ziemlich irritiert, ist die Begründung von dem Ullstein Verlag. Er sagt quasi, ja, dort, wo das Buch rausgekommen ist, 2016, hat es einen wertvollen Beitrag zum Verständnis vom Auseinanderdriften von der US-Gesellschaft geliefert. Und der Vance hat sich auch damals auch wiederholt von Donald Trump distanziert, aber inzwischen steht er an seiner Seite und vertrete, Zitat, eine aggressiv-demagogische, ausgrenzende Politik. Und darum wollen wir den Vertrag mit dem Autor eben nicht mehr erneuern. Für mich stellen sich zwei Fragen. Erstens, entweder liefert das Buch einen wertvollen Beitrag zu der US-Gesellschaft oder nicht. Wenn es das tut, tut es das egal, ob der Vance inzwischen nur eine Bank ausgeraubt hat oder ein Fiat produziert hat oder was auch immer, ist völlig egal. Also entweder ist das Buch wertvoll literarisch oder für Geschichte oder für Gesellschaft von USA oder es ist es nicht. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, was der Autor sonst macht. Und das Zweite, was ich ganz interessant finde, der Vance hat sich ja wirklich eine Weile lang von Trump distanziert, hat einmal so einen missglückten Hitler-Vergleich produziert vor ein paar Jahren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der Ullstein Verlag damals das Buch aus dem Verkehr gezogen hätte und gesagt hätte, ja nein, der Autor ist ja aggressiv, demagogisch und ausgrenzend unterwegs, der macht Hitler-Vergleich. Also solange auf den Trump losgegangen ist, ist es völlig okay gewesen aus Sicht vom Ullstein Verlag. Jetzt, wo er sich verbrüdert mit dem Trump, ist er nicht mehr tragbar. Und das sagt einfach schon sehr, sehr viel aus über das Verlagswesen.
Ja, und ich glaube eben wirklich über Debatten in Deutschland, das ist so richtig typisch, so Kontaktschuld, oder? Also wenn du irgendwie mit irgendjemandem irgendetwas zu tun hast, wo nicht genehm ist, dann tut sich das irgendwie wie fortpflanzen. Es ist wie eine Grüselpandemie sozusagen, oder? Wo dich aber nicht impfen dagegen, sobald du die Hand von Donald Trump oder dich nur schon interessiert hast für das Phänomen Donald Trump, oder? Dann bist du letztlich kontaminiert, wirst es nie mehr los, kannst duschen, Handwaschen, Masken anlegen, es ist egal. Das ist schon noch so ein bisschen einfach eine typisch deutsche Reaktion, die so schräg ist in einer eigentlich offenen Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, okay, wir müssten vielleicht eine Debatte führen oder die Leute, die es interessiert, wie es den Menschen im Mittleren Westen oder in dem Rust Belt, wo der J.D. Vance hergekommen ist, wie es denen geht, die können ja darüber diskutieren, ob sie dann Herr Vance seine Politik auch gut finden, ob die diesen Leuten gut kommt oder ob sie ihn in der Schatt. Also es ist überhaupt kein Problem, aber man tut dann das Buch verbannen, oder? Und was sagt das aus über Deutschland? Das finde ich noch ein bisschen interessant.
Die gute Nachricht ist wirklich ein Kleinverlag, Yes Publishing heisst er, der gibt es erst seit 2019. Der hat sich eben die Rechte jetzt gesichert und scheint offensichtlich politisch offener zu sein als der Ullstein Verlag, wird jetzt sicher einen Haufen Geld mitmachen, wird vielleicht die Möglichkeit haben, um weitere Bücher von so höchst umstrittenen, widerlichen Autoren zu veröffentlichen. Das heisst, es gibt jetzt in der Verlagslandschaft vielleicht ein Player mehr, der über die Cancel Culture nicht pflegt, sondern offen ist und einfach bei den Büchern drauf schaut, sind sie etwas wert oder nicht, statt da Gesichtskontrolle zu machen.
Ja, wir gehen zurück in die Schweiz. Eine Schule in Altdorf hat eine 0,6%-Stelle angeboten. Das ist kein Witz. Es ist wirklich ein Job, wo man 15 Minuten pro Woche muss arbeiten muss. Wirklich 0,6%. Und wir haben ja schon oft gehört von diesen Kleinpensen, insbesondere im Bildungswesen. Aber so klein, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Es geht um eine Assistenz, Wegbegleitung für ein Kind, jeweils am Montag vom 11.40 bis 11.55. Ja, ich meine, wir zwei, das könnten wir ja eigentlich neben unserem Job eigentlich noch machen, oder? Tust du dich da bewerben vielleicht oder so?
Ja, ich habe mir eher sogar überlegt, die 0,6%-Stelle, das wäre einmal pro Woche Bern einfach mit dir und dann habe ich die Woche erledigt. Das wäre gerade etwa 0,6%. Es ist eigentlich perfekt. Also am Montag hätte ich es jetzt eigentlich schon erledigt gehabt, müsste jetzt nicht mehr da sitzen. Es ging vielleicht einfach lohntechnisch nicht so auf. Ich persönlich könnte es jetzt wahrscheinlich jetzt rein schon geografisch nicht ganz einbauen. Was mich ein bisschen aufregt an der ganzen Sache, so lustig das ist, ich bin einmal in einem Schulrat gehockt und so Sachen kommen immer wieder auf. Und jetzt geht die Schule an und macht eine Stellenanzeige auf einem Jobportal. Also, es hat wahrscheinlich auch etwas gekostet. Und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt hier in einer Behörde gesessen habe, von so einer Schulgemeinde, und ich hätte von ihm gehört, hätte ich gesagt, wisst ihr da was? Sagt der Kindergartenlehrperson, sie soll eine kleine Telefonkette machen. und die Eltern mal durchfragen. Irgendwo gibt es einen Papi oder eine Mami, die sagt, ah, das ist gerade noch gut, am Montag kocht einmal sowieso meine Schwiegermami und ich muss sowieso mit dem Hund raus, dann kann ich doch das Kind noch schnell vom Kindergarten Trögli zur Stiftung Papillon an den Mittagstisch begleiten. Ich glaube, das hätte sich problemlos lösen lassen. Inzwischen hat man ja auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda hätte man jetzt die Stelle noch besetzen können. Ich glaube, das hätte man können haben ohne Stellenanzeige und ohne peinlichen Artikel auf Watson oben eben noch. Das wäre einfach gegangen. Manchmal muss man nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern einfach alte, bewährte Methoden machen.
Ja, darum erstaunt mich das, dass das in Uri passiert ist. Also weißt du, wenn das irgendwo in Zürich oder in Basel oder so passiert wäre. Ja, das von stimmt, mir aus. Ja. Aber in Altdorf, da müsste man eben meinen, dass die alten Rezepte, schweizerische Pragmatismus, doch noch funktioniert. Ja, ist ganz... Ja, interessant. Jetzt zu einer weiteren schwierigen Begebenheit. Das ist eine Geschichte der NZZ. Die Armee will wissen, wie es den non-binären Personen im Dienst geht und hat am 14. Juli, das ist nicht etwa der französische Nationalviertag, sondern das ist der internationale Non-Binary People's Day, eine Befragung durchgeführt oder angefangen. Die kann man bis im Oktober ausfüllen. Und dort sollen non-binäre Angehörige der Armee sagen, wie es ihnen geht, ob sie respektiert werden und so weiter. Und durchgeführt wird das von einer Fachstelle mit 5 Vollzeitstellen. Also das ist grösser als die Redaktion vom Nebelspalter. Die ist eigentlich für die Frauen zuständig, aber sie will eben auch noch für alle Milizangehörige und Mitarbeitende da sein, unabhängig vom Geschlecht, Alter, Sprache, Herkunft und Ethnie, Religion und Weltanschauung, Körper und Psyche oder Genderidentität und sexuelle Orientierung. Alles zusammen, damit man 5 Vollzeitstellen kann abbuchen kann, braucht es so eine breite Aufstellung. Und offenbar geht man davon aus, dass man dann könnte eben den Militärdienst verbessern für transgenderqueere, nicht-binäre und intersexuelle Personen.
Ja, es bewahrheitet sich wieder mal, was wahrscheinlich sogar schon in der Bibel steht, gründ keine Fachstelle. Wenn du sobald eine Fachstelle gründest, hast du Angestellte und die brauchen Arbeit. Und wenn sie keine Arbeit haben, musst du Probleme schaffen, damit sie Arbeit überkommen. Das scheint mir ein klarer Fall. Also wie muss ich mir das vorstellen? Einer von dieser Fachstellen gefunden, du, wir haben doch sicher auch Non-Binäre, man lässt doch da dauernd von denen und den Emo und so weiter. Und dann hat er 2 gefunden, ja, wahrscheinlich schon, komm, wie geht es sich denen? Sollen wir die mal befragen? Und der dritte hätte wahrscheinlich gesagt, ja, komm, befragen wir es, aber wie finden wir die? Weil wenn du in die Armee gehst, bist du als Mann oder Frau angemeldet. Wir haben kein drittes Geschlecht. Wie findest du die? Machst du jetzt ein Mail an alle Armeeangehörigen und fragst, sind sie allenfalls non-binär und haben sie irgendwelche Probleme? Bitte melden sie sich. Ich weiss ja, wie das laufen soll. Darüber habe ich auch noch das Gefühl, ich habe bis jetzt die Armee ein Geldproblem, aber offensichtlich ist das nicht so wild. Ich habe mich daran erinnert, dass vor 2 Monaten schon mal eine Geschichte im KTIP rausgekommen ist, dass die Armee 44'000 Franken für so ein Projekt ausgegeben hat, um die Generation Z besser zu verstehen. Die haben eine Untersuchung gemacht mit Interviews, Umfragen und so weiter.
Mit der die Bedürfnisse
von der Generation... Mhm. Entschuldigung?
Ja, genau. Mit der Influencerin?
Ja, die Ayl Meyer, genau. Die Generation Z-Beratungsagentur-Inhaberin hat man da angestellt für viel Geld. Und, also, viel Geld. Ich finde 44'000 Franken relativ viel Geld. Und hätte dann eben wollen, die Bedürfnisse abholen. Und ich bin jetzt nicht ein ausgesprochener Armeekenner. Ich bin ja nicht einmal in der Armee gewesen. Hüstel. Aber ich weiss nicht, ist es denn die erste Aufgabe von der Armee, zum Bedürfnis vom Einzelnen zu ergründen und zu erfüllen? Ich habe immer das Gefühl gehabt, die sollten uns einfach im Kriegsfall verteidigen. Also jetzt ist mir schon eine Ladung, zu viel spürst du mich in dieser Armee mittlerweile.
Ja, eine erfolgreiche Armee ist genau das Gegenteil. Wenn man sie eingliedern in ein Kollektiv, wo man ein Bewusstsein hat für einen bestimmten, relativ einfachen Auftrag, nämlich den Gegner zu bekämpfen, wo er auch immer ist oder irgendwie so. Und es ist einfach ein bisschen auch, das hat ja mich immer gestört, ein bisschen, wenn ich Dienst geleistet habe, so ein bisschen die Auflösung vom Individuum. Und ich glaube, dass das immer noch ein Rezept ist für eine erfolgreiche Armee. Da geht man jetzt in eine andere Richtung, oder? Man will eine Niederschwelle Einrichtungen Möglichkeit schaffen, wo Betroffene Erlebtes und Eindrücke teilen können. Und man will zu einer respektvollen und inklusiven Organisation werden. Da gibt es auch noch OSZE-Kompendien mit entsprechenden Standards. Man geht im Übrigen davon aus, das finde ich schon interessant, dass es Transpersonen in zweistelliger Zahl gäbe. Das hat man schon gemerkt in der ersten Rekrutenschule 2024. Das ist durchaus möglich und ja, es ist, aber die haben sich auch etwas überlegt, dass sie da in eine Organisation gehen, wo halt ziemlich Männlein und Weiblein aufteilt ist. Ich vermute, dass es nicht eine höhere zweistellige Zahl wird sein, sondern eher eine tiefe. Aber auch die, also ist ja überhaupt kein Problem, wenn die Dienst leisten, oder?
Ja, und vor allem, dann tust du jetzt mal die Bedürfnisse abholen. Es wird auch gefragt nach den grössten Herausforderungen für non-binäre Personen. Allfällige negative Erlebnisse. Und man will wissen, was müssen wir machen, damit sie sich als nicht-binäre Person respektiert und inkludiert fühlen. Ja, dann kann ich nachher einfach sagen, ich habe eigentlich nicht gerne körperliche Anstrengung und werde dann befreit von jedem Marsch. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es werden wieder Daten haben. Und die Frage ist, was machst du nachher damit? Kannst du denn überhaupt noch als Armee funktionieren, wenn du dann anfängst, auf all die persönlichen Befindlichkeiten reagieren?
Was ich ja befürchte, ist, oder? Die Viola Amherd will ja 10% Frauen haben, glaube ich, bis 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie wird früher oder später noch kommen mit einem Prozentsatz non-binäre Personen. Da bin ich mir fast sicher. Ich weiß nicht, ob denn der 15% ist oder nur 5. Das ist wahrscheinlich, tut sie das im Moment noch diskutieren intern. Ja, jetzt gehen wir nochmal Richtung Amerika. Und zwar, SRF weiss, wie jetzt der Wahlkampf ausgeht zwischen der Kamala Harris und dem Donald Trump. Sie hat nämlich die Community von SRF befragt. Du weißt da mehr?
Ja, es ist ja schon erstaunlich. Die Frau ist ja noch nicht einmal offiziell jetzt irgendwie Präsidentschaftskandidatin. Aber es wird schon diskutiert, ob sie den Trump schlagen wird oder nicht. Und SRF, und das haben wahrscheinlich die wenigsten SRF-Zuschauer überhaupt schon mitbekommen, hat ja unter srf.ch, also im Webauftritt, eine relativ junge Plattform, Dialog heisst die. Dort spielen jetzt einmal so Themen ein, die auch gerade im Fernsehen- und Radioprogramm eine Rolle spielen und befragen eben Community, wie es heute Neudeutsch heisst, zu diesen Themen. Dann kann man muss sich registrieren, kann dann abstimmen. Und so Sachen, wir haben es ja gestern schon von diesen dauernden Umfragen gehabt bei Online-Medien, so Sachen werden dann genutzt, um dann nochmal quasi wie einen Abfallartikel zu machen. Also du befragst Leute, nimmst das Resultat und schreibst einfach auch nochmal einen Text. Und jetzt hat man Community befragt auf dieser Dialog-Plattform und 85%, also so ein bisschen richtig nordkoreanische Verhältnis, findet, ja Moment, jetzt mit der Kamala Harris ist das Rennen wieder völlig offen. Und da äußert sich natürlich nicht im repräsentativen Sinn echte Amerika-Kenner, ich kenne natürlich die Leute nicht, aber die sind dann auch namentlich aufgeführt. Guido Rocher findet, jawohl, sie sind die richtige, ihre gemischte Identität, was immer das soll sein, werde ihren Vater verschaffen. Dann gibt es da noch irgendeinen François, der sagt, ja, das ist das Gegenprogramm zum Trump, sie ist jung, also gut, sie ist jetzt 60, sie ist eine Frau, sie ist nicht weiss, das sind ihre grössten Stärken. Sie sind eine super herausragende Rednerin, von dem haben wir es gestern auch schon gehabt. Also so können jetzt einfach die SRF-Zuhörer und Zuschauer können jetzt ein bisschen ihre Meinung sagen. Und aus dem heraus gibt es eine Zahl und SRF sagt jetzt, wow, 85% der Leute in der Schweiz glauben, durch Kamala Harris hat Donald Trump keine Chance mehr. Das ist der Titel von dem Beitrag. Und ganz klein obendrauf Stimmen aus der Community, aber es sieht aus, wie wenn es ein Expertenbeitrag wäre.
Exakt, aber es hat auch Experten dabei, also eine Userin, die sich nennt diplomatische Logografin. Sie sagt, sie merke bereits die Verunsicherung bei der Republikanischen Partei, weil der Donald Trump irgendwie Beschwerden gegen den Übertrag von Spendengeldern eingeleitet hat. Das zeige, dass er Angst hat. Super, Harris wird gewinnen. Also wir danken der wunderbaren SRF-Community, dass sie uns schon sagt, wie es ausgehen wird. Es ist möglich, dass es so kommt. Es ist möglich, dass es anders kommt. Die Umfragen sind Kopf an Kopf, ähnlich wie vorher. Da hat nicht wahnsinnig viel geändert. Jetzt muss ich noch ein bisschen Housekeeping machen. Es hat sich nämlich die Schaffhauser Nachrichten bei uns gemeldet, weil die Geschichte mit dem feministischen Streiktrüppli, wo in einer Zürcher Party ein rassistisches Spiel entdeckt und entfernt hat. Die Geschichte ist nicht von 20 Minuten, sondern sie kommt ursprünglich von der Schaffhauser Nachrichten. Tut mir leid, habe ich das so den falschen Leuten zugeschrieben. Wir grüssen die Schaffhauser Nachrichten, danken für die coole Geschichte. Und dann ist auch noch ein Mail reingekommen an Bern einfach nebelspalter.ch. Offenbar werden wir auch in Alaska gelost, Stefan. Also dort gibt es eine Schweizer Community, sage ich jetzt. Wahrscheinlich ist es nicht deckungsgleich mit der SRF-Community. Eine Schweizer Community, die dort ein Sommerdomizil hat. Und die tun also alle miteinander Bern einfach hören. Wir grüßen nach Alaska, wünschen einen schönen Sommeraufenthalt. Würdest du auch gerne ein bisschen Sommerdomizil in Alaska? Was kommt dir da in den Sinn, Stefan?
Ich frage mich gerade, was bedeutet Sommerdomizil in Alaska? Es hat minus 15 genau. Statt minus 30 Grad oder was ist das? Nein, aber ich finde es unherzig. Liebe Grüße auf Alaska rauf. Wäre jetzt nicht meine Destination der Wahl, aber vielleicht einfach nur, weil ich sie nicht kenne. Also falls ich es mal schaffe, dann erwarte ich natürlich, dass man mir den roten Teppich ausleiht. Liebe Community, Bern einfach Fans in Alaska.
Genau. Und dann noch ein letzter Punkt. Wir haben ja beide geschnödet, dass Rosé-Wein ein flüssiges Kopfweh sei. Und es hat uns also ein Weinhändler, wird uns zwei Flaschen Rosé schicken. Also du musst unbedingt einmal auf Zürich kommen und dann tue ich dir eine von diesen beiden Flaschen übergeben oder wir trinken sie und dann gerade ein Experiment machen, ob wir Kopfweh bekommen oder nicht.
Oder machen gerade parallel zu Bern einfach und schauen, wie sich's auswirkt. Genau. Das könnte spannend werden.
Genau. Ja, das ist es am Donnerstag, 25. Juli. Bern einfach direkt zu euch heim. Die wichtigsten Themen vom Tag. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke fürs Zuhören und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.